Wir möchten allen Gotteskindern Mut machen und sie stärken im Glauben mit dem Thema die Sieges- und Überwinderschar vor Gottes Thron. Für alle, die in die obere Heimat eingehen wollen, die sollten hinschauen zu der Sieges- und Überwinderschar, die uns vor Gottes Thron gezeigt wird. Immer wieder sollten wir daran denken, dass sie das Ziel schon erreicht haben. Ihr Leben und ihr Wandel soll auch uns in allen Lebenslagen ein Vorbild sein, und wir wollen alles daran setzen, damit unser Leben und Wandel auch so aussieht und dass wir zielbewusst leben und das herrliche Ziel erreichen. Wir schauen hin und wir schauen hinein in das Wort, das uns die erlösten Gotteskinder zeigt, im Reich des Lichtes, der Freude und der Wonne, in Offenbarung 7, Vers 9, 13 und 14. Dort heißt es: Danach sah ich, und siehe, eine große Schar, welche niemand zählen konnte, aus allen Heiden und Völkern und Sprachen, vor dem Thron stehend und vor dem Lamm, angetan mit weißen Kleidern und Palmen in ihren Händen, schrien mit großer Stimme und sprachen: Heil sei dem, der auf dem Thron sitzt, unserem Gott und dem Lamm. Und es antwortete der Ältesten einer und sprach zu mir: Wer sind diese mit den weißen Kleidern angetan, und woher sind sie gekommen? Und ich sprach zu ihm: Herr, du weißt es. Und er sprach zu mir: Diese sind's, die gekommen sind aus großer Trübsal und haben ihre Kleider gewaschen und haben ihre Kleider hell gemacht im Blute des Lammes. Hier werden uns vollendete Gotteskinder gezeigt, die schon am Ziel angekommen sind. Diese bluterkaufte Schar wird uns an drei Stellen in der Offenbarung gezeigt, und diese dreifache Schau sollte alle wiedergeborenen Gotteskinder auf Erden mit allem Ernst anspornen, dass auch sie dieses herrliche Ziel erreichen. Diese bluterkaufte Schar ist die Frucht der Liebe Gottes, die Frucht des Kreuzestodes Jesu, der Lohn seiner Schmerzen. Es sind die Königskinder vor dem himmlischen König. Nun soll aufgezeigt werden, wie diese erlöste und wiedergeborene Schar das Ziel erreicht hat. Wie lebten sie und wie war ihre Gemeinschaft mit dem Herrn Jesus und wie war ihr Heiligungsleben? Sieben Kennzeichen sollen aufgezeigt werden, die auch uns ermutigen sollen, dass es sich lohnt, alles einzusetzen, damit auch wir dieses ewige Ziel erreichen. Wer das ewige herrliche Ziel nicht erreicht, der lebte vergeblich auf dieser Erde und er muss in die ewige Verdammnis gehen. Erstens, sie haben ihre Kleider gewaschen und hell gemacht. Dieses erste Kennzeichen ist entscheidend wichtig. Sie haben ihre Kleider gewaschen und das bringt ihre Lebenswende zum Ausdruck. Die Lebenswende, wo ein Mensch in tiefgreifender Buße und Reue, in einer klaren Bekehrung sich dem Herrn Jesus anvertraut hat. Wer so sein Leben mit Gott in Ordnung bringt und in der Buße seine Schuld und Sünde beim Sohn Gottes bekennt, der findet Vergebung und Reinigung durch sein heiliges und teures Blut. Sein Blut macht allen Schaden gut. Dazu sagt die Schrift in 1. Johannes 1, Vers 7, so wir aber im Licht wandeln, wie er im Licht ist, so haben wir Gemeinschaft untereinander, und das Blut Jesu Christi, seines Sohnes, macht uns rein von aller Sünde. Wenn ein Mensch mit ganzem Herzen diesen Weg geht, dann steht er unter der Verheißung nach Matthäus 5, Vers 8, selig sind, die reines Herzen sind, denn sie werden Gott schauen. Durch die Vergebung und Reinigung des Lebens wird ein Mensch hineingenommen in die Gemeinschaft mit Gott. Er hat seine Kleider gewaschen von der Schuld und Sünde und ihn klagt nichts mehr an. Er hat die völlige Vergebung erlebt und in das gereinigte Herz senkt Gott seinen Heiligen Geist hinein und dadurch bekommt er das innere Zeugnis nach Römer 8, Vers 16, wo es heißt, derselbe Geist gibt Zeugnis unserem Geist, dass wir Gottes Kinder sind. Dieses innere Zeugnis braucht jeder Christ. Es ist das Zeugnis vom Himmel her und gibt uns die Heilsgewissheit und die Gewissheit des ewigen Lebens. Jeder, der dies erlebt hat, kann sich freuen, dass er wiedergeboren ist zu einer lebendigen Hoffnung. Hier kann ein Mensch sagen, einmal geboren, ewig verloren. Zweimal geboren, für den Himmel erkoren. Mit dem Dichter kann er sagen, wie schön ein Gotteskind zu sein, wie schön von Sünden, frei und rein, wie schön, wenn alles gut durch Jesu teures Blut. Gott hat aus einem Erdenbürger einen Himmelsbürger gemacht. Er hat seinen Namen eingeschrieben in das Buch des Lebens. Er ist nun im Himmel und bei den Engeln Gottes bekannt. Seine Heimat ist im Himmel und er hat dort sein Heimat- und Bürgerrecht. Sein Herz ist voller Freude und nun möchte er auch andere retten, die noch keine Gewissheit des ewigen Lebens haben. Gerettet sein gibt Rettersinn. Ein geretteter Mensch will auch andere retten, damit sie selig werden und nicht verloren gehen. Darüber hinaus hat er seine Kleider hell gemacht. Dieser Ausdruck hat seine Bedeutung darin, dass ein solches erlöstes Gotteskind den Weg der Heiligung geht. Auf diesem Heiligungsweg ist der Wiedergeborene darauf bedacht, keine Sünde im Herzen zu dulden. Wenn ihn etwas anklagt, dann sucht er die Reinigung und Vergebung durch das teure Blut Jesu Christi. Und dadurch werden seine Kleider hell gemacht. Durch das Blut haben wir Erlösung von Schuld und Sünde. Der begnadigte Sünder, der sich seiner Gotteskindschaft erfreut, kann nach Epheser 1, Vers 7 sagen, an welchem wir haben die Erlösung durch sein Blut, die Vergebung der Sünden nach dem Reichtum seiner Gnade. Durch das Blut sind wir geheiligt und gerechtfertigt. Durch das Blut haben wir auch Bewahrung vor dem Gericht und vor den Mächten der Finsternis. Durch das Blut haben wir Freudigkeit zum Eingang in das Heilige und Gemeinschaft mit Gott. Es heißt so tröstend in Hebräer 10, Vers 22, so lasset uns hinzugehen mit wahrhaftigem Herzen, in völligem Glauben, besprengt in unseren Herzen und los von dem bösen Gewissen und gewaschen am Leibe mit reinem Wasser. Ein Gotteskind führt einen Wandel im Licht und lässt sich umgestalten in das Bild Jesu. Der wahre Christ will seinem Heiland immer ähnlicher werden und er achtet sehr darauf, dass seine Kleider hell bleiben. Zweitens, sie haben im Glauben an Jesus Christus festgehalten. Echter oder falscher Glaube entscheidet darüber, wo ein Mensch seine Ewigkeit zubringen wird. Jeder Irr- und Aberglauben nimmt die Menschen gefangen und sie werden geknechtet und versklavt. Der Mensch bindet sich an wesensfremde Mächte. Der echte Glaube führt die Menschen heraus aus der Knechtschaft der Sünde und des Todes. Er führt hinein in die herrliche Freiheit der Kinder Gottes. Der Glaube ist die Lebensader, zum lebendigen Gott. Der Glaube ist das große Rettungsseil für das ewige Leben. Die Schrift sagt in Hebräer 11, Vers 6, aber ohne Glauben ist unmöglich, Gott zu gefallen. Denn wer zu Gott kommen will, der muss glauben, dass er sei und denen, die ihn suchen, ein Vergelter sein werde. Hier geht es nicht um einen falschen Intelligenz- oder Kopfglauben, sondern um den biblischen Glauben, wie es in Judas 20 geschrieben steht. Ihr aber, meine Lieben, erbaut euch auf euren allerheiligsten Glauben durch den Heiligen Geist und betet. Dieser Glaube ist nach Galater 5,22 eine Geistesfrucht, die dem Gläubigen in der Wiedergeburt geschenkt wird. Dieser von oben gewirkte Glaube hält dem Herrn Jesus die Treue bis in den Tod. Offenbarung 2, Vers 10. Dieser Glaube duldet auch keine Götzen und andere Götter neben dem einzig allein wahren Gott und Vater, der sich in seinem Sohn Jesus Christus kundgetan hat. Millionen Menschen sind gebunden an den Aberglauben und werden dadurch versklavt und an finstere Mächte gebunden. Der biblische Glaube weckt Vertrauen und löst und befreit vom Aberglauben und den finsteren Mächten, die dahinter stehen. Der biblische Glaube ist ein inneres Überzeugtsein von der Wahrheit und den Zusagen Gottes. Der Apostel Paulus machte am Ende seines Lebens in 2. Timotheus 4, Vers 7 und 8 folgende Aussage: Ich habe einen guten Kampf gekämpft. Ich habe den Lauf vollendet. Ich habe Glauben gehalten. Hinfort ist mir beigelegt die Krone der Gerechtigkeit, welche mir der Herr an jenem Tage, der gerechte Richter, geben wird, nicht mir aber allein, sondern auch allen, die seine Erscheinung lieb haben. Der echte Glaube, der in der Buße geboren wird, ist der Glaube, der das Heil erfasst. Der Herr Jesus redet oft vom Glauben und seinen Auswirkungen. In Johannes 5, Vers 24 sagt er: Wahrlich, wahrlich, ich sage euch, wer mein Wort hört und glaubt dem, der mich gesandt hat, der hat das ewige Leben und kommt nicht in das Gericht, sondern er ist vom Tode zum Leben hindurchgedrungen. Der biblische Glaube ist die Brücke zur ewigen Heimat. Der Glaube ist die Siegeskraft, die zum Ziele führt. Drittens, sie haben überwunden durch des Lammes Blut. In den Sendschreiben der Offenbarung steht es 7-mal: Wer überwindet? Und dieses Überwinderleben ist so entscheidend wichtig. Der wahrhaft Gläubige überwindet die Welt und Sünde und meidet alles Böse. Deshalb wird die Gemeinde vor Gottes Thron die Überwinderschar genannt. Diese Überwinder lebten in inniger Gemeinschaft mit dem Herrn Jesus. Gottes Kinder wissen, sie sind gereinigt und geheiligt durch das heilige und teure Blut Jesu Christi. Das Blut Jesu ist das Lösegeld für die gesamte Schuld des Lebens. Der Satan findet nichts mehr an ihnen, weil sie Blut erkauft sind. Erkauft für die Herrlichkeit Gottes. Im Blick auf den Verkläger unserer Brüder lesen wir in Offenbarung 12, Vers 11: Und sie haben ihn überwunden durch des Lammes Blut und durch das Wort ihres Zeugnisses und haben ihr Leben nicht geliebt bis an den Tod. Der Evangelist Jakob Vetter schreibt: Ohne das Blut Christi gibt es keine Sühne für unsere Sünden, keine Vergebung unserer Schuld, keine Rechtfertigung, Heiligung und Erlösung. Ohne Blut gibt es keine Bewahrung und keinen Sieg über alle Finsternis, kein Königspriestertum, keinen Thron und keine Krone. Alle Gnaden Gottes haben im Blut Christi ihre Quelle. Durch das Blut hat die Überwindergemeinde die Bewahrung vor dem Gericht und vor den Mächten der Finsternis erfahren und ist eingegangen durch das Perlentor Jerusalems. Durch das Blut haben wir Sieg über die Sünde, Tod und Teufel. Wie freudig können wir mit dem Dichter singen, welch Glück ist erlöst zu sein, Herr, durch dein Blut. Ich tauche mich tief hinein in diese Flut. Von Sünd und Unreinigkeit bin ich hier frei und jauchze voll seliger Freud, Jesus ist treu. Das Blut Jesu reicht aus, um die Sünden der Welt zu tilgen. Niemand muss wegen seinen Sünden sterben. Der Hebräerbrief sagt uns in Kapitel 9, Vers 14, wie viel mehr wird das Blut Christi, der sich selbst ohne allen Fehl durch den ewigen Geist geopfert hat, unser Gewissen reinigen von den toten Werken, zu dienen dem lebendigen Gott, auch nicht durch der Böcke oder Kälberblut, sondern durch sein eigen Blut einmal in das Heilige eingegangen und hat eine ewige Erlösung erfunden. Triumphierend können wir aufschauen zur erlösten Schar und sagen, sie haben überwunden durch des Lammes Blut. Viertens, sie haben am Zeugnis Jesu festgehalten. Von unserem Herrn und Heiland heißt es in Offenbarung 1, Vers 5, und von Jesu Christo, welcher ist der treue Zeuge und Erstgeborene von den Toten und der Fürst der Könige auf Erden. Seiner Gemeinde hat er den Missionsbefehl gegeben und sie mit Kraft aus der Höhe ausgerüstet. Wir lesen in Apostelgeschichte 1, Vers 8, sondern ihr werdet die Kraft des Heiligen Geistes empfangen, welche auf euch kommen wird, und werdet meine Zeugen sein zu Jerusalem und in ganz Judäa und Samarien und bis an das Ende der Erde. In unserer Zeit fehlen die treuen Zeugen Jesu. Die Lau und Trägheit nimmt überhand und der Wohlstand nimmt die Leute gefangen und treibt viele in die Wohllust und Sünde hinein. Von den Überwindern vor Gottes Thron wissen wir, sie haben am Zeugnis Jesu festgehalten. Gerade in unserer Zeit, wo auf der religiösen Seite viel von Gott geredet wird, fehlt das Zeugnis Jesu. Es sind nur noch wenige, die Traktate verteilen, wenige, die von Mensch zu Mensch das Zeugnis weitersagen. Was sagte Herr Jesus zum Bekenntnis seiner Jünger in Matthäus 10, Vers 32 und 33? Wer nun mich bekennet vor den Menschen, den will ich auch bekennen vor meinem himmlischen Vater. Wer mich aber verleugnet vor den Menschen, den werde ich auch verleugnen vor meinem himmlischen Vater. Gerade jetzt, in der hereinbrechenden antichristlichen Zeit, muss es deutlich gesagt werden, dass es nur den einen wahrhaftigen Gott gibt, der sich in seinem Sohn Jesus Christus offenbart hat. Heute will man das Christentum mit den heidnischen Religionen vermischen und Götzen und falsche Lehren einführen in den Kirchen und Gemeinschaften. Gott lässt durch den Propheten sagen in Jesaja 45, Vers 5 und 6, ich bin der Herr und sonst keiner mehr. Kein Gott ist außer mir. Ich habe dich gerüstet, da du mich noch nicht kanntest. Auf dass man erfahre von der Sonne Aufgang und der Sonne Niedergang, dass außer mir keiner sei. Ich bin der Herr und keiner mehr. und von dem Sohn Gottes muss gesagt werden, er ist der einzige Mittler zwischen Gott und den Menschen. Er, unser Herr und Heiland, Jesus Christus, sein Name ist der einzige Name unter dem Himmel. Nur durch ihn können wir gerettet werden. Der einzige hohe Priester, der uns vor Gott, dem Vater, vertritt. Der einzige Weg, die einzige Wahrheit, der einzige Lebensfürst, der allein ewiges Leben geben kann, denen, die sich ihm ergeben und ihm dienen. Er ist auch der Weltenschöpfer, weil der Vater alles durch ihn erschaffen hat. Er ist der Weltenerhalter, der Weltenerlöser, der Weltheiland, der Weltenrichter und er wird auch der Weltenvollender sein und einen neuen Himmel und eine neue Erde schaffen. Er wird auch jedem Menschen den Bestimmungsort zuweisen für die Ewigkeit. Er spricht in allen Dingen das letzte Wort. Er hat das Sagen im Himmel und auf Erden. Der Vater will geehrt sein durch den Sohn. Darum bezeugt Johannes in seinem ersten Brief, Kapitel 2, Vers 23, wer den Sohn leugnet, der hat auch den Vater nicht. Wer den Sohn bekennt, der hat auch den Vater. Und dieses Zeugnis wird klar und deutlich im gleichen Brief in Kapitel 4, 2 bis 4 beschrieben. Daran sollt ihr den Geist Gottes erkennen. Ein jeglicher Geist, der da bekennt, dass Jesus Christus ist in das Fleisch gekommen, der ist von Gott. Und ein jeglicher Geist, der da nicht bekennt, dass Jesus Christus ist in das Fleisch gekommen, der ist nicht von Gott. Und das ist der Geist des Wiederchrists, von welchem ihr habt gehört, dass er kommen werde. Und er ist jetzt schon in der Welt. Dieses Christuszeugnis ist dringend erforderlich in unseren Tagen. Und wir sollten die Zeugen im Himmel als Vorbilder nehmen und ihnen nacheifern. Unsere Zeit erfordert es, dass wir den Sohn Gottes erhöhen und ihn bezeugen als unseren Gott und Heiland. Wer ihn bekennt, der hat jetzt schon Freude im irdischen Leben. Fünftens, sie haben den Sieg behalten. Gemeint ist hier der dauerhafte Sieg über Welt und Sünde und die Mächte der Finsternis. Sieg im Glaubensleben, in den Dingen des Alltags. Paulus schreibt in 2. Thessalonicher 2, Vers 14, aber Gott sei gedankt, der uns allezeit Sieg gibt in Christo und offenbart den Geruch seiner Erkenntnis durch uns an allen Orten. Und auch schon in Psalm 84, Vers 8 wird gesagt, sie erhalten einen Sieg nach dem anderen, dass man sehen muss, der rechte Gott sei zu Zion. Jesus Christus ist der Sieger über Hölle, Tod und Teufel. In der Kraft unseres erhöhten Herrn ist es möglich, dass wir von einem Sieg zum anderen gehen, weil er uns den Sieg verheißen hat. Ohne ihn können wir nichts tun. Aber mit ihm sind wir Sieger. In unserer Zeit geht es auch darum, dass wir den Sieg behalten gegen falsche Lehren, Sektenwesen und Verführungen. Wir brauchen auch Sieg gegen alle Lau und Trägheit. Wir brauchen auch Sieg, damit wir nicht vom Wohlstand verschlungen werden. Wir brauchen Sieg und Gnade, damit die göttliche Liebe nicht in uns erkaltet. Lasst uns jetzt ein Siegesleben führen, damit wir auch als Sieger gekrönt werden. Sechstens, sie haben ihr Leben nicht geliebt bis in den Tod. Aus Liebe hat der Sohn Gottes sein Blut und Leben dahingegeben für eine verlorene Menschheit. Er ist für alle Gotteskinder das große Vorbild, wenn Martyrium auf uns zukommt in der antichristlichen Zeit. Was die Freunde Daniels erlebt und durchlitten haben bei dem Befehl, das goldene Bild anzubeten, das kommt noch viel schlimmer in der Zeit des Antichristus. Er wird mit äußerster Brutalität vorgehen und die Leute zwingen, dass sie den Drachen, das Tier und sein Bild anbeten. Die Offenbarung sagt uns, dass alle das Tier anbeten und das Mahlzeichen annehmen, die nicht in dem Lebensbuch des Lammes geschrieben stehen. Da bleiben dann nur noch wenige übrig, die dem Herrn Jesus die Treue halten und auch bereit sind, für den Herrn zu sterben, der sein Leben zuvor für uns dahingegeben hat. Wer in unserer Zeit auf Kompromisse eingeht und nicht mit ganzer Hingabe auf der Seite Jesu steht, wie will der durchhalten, wenn der Antichristus unter Androhung der Todesstrafe die Anbetung verlangt? Die Verzagten und die Weichlinge werden einmal draußen sein. In unserer Zeit sind wir aufgefordert, klare Positionen einzunehmen in einer multireligiösen, verführerischen Zeit. Bei so viel Namenchristentum, Schein- und Pseudochristentum und bei so viel halbem Christentum muss die Spreu vom Weizen noch getrennt werden. Es muss sich noch zeigen, wer bewusst und in der Treue zum Herrn Jesus steht und es auch wagt, sein Leben für ihn dahinzugeben. Wenn die Anbetung des Antichristen gefordert wird oder wenn man das Mahlzeichen annehmen muss, dass wir dann mit Entschiedenheit in seiner Kraft sagen, wir beten weder dich noch dein Bild an und nehmen auch das Mahlzeichen nicht an unsere Stirn und auch nicht auf die rechte Hand. Die Bibel berichtet uns in Offenbarung 13, dass alle den Satan, das Tier und sein Bild anbeten, die nicht im Buche des Lebens geschrieben stehen. Das bedeutet doch für alle wahrhaft Gläubigen, dass sich alle einsetzen für den Missionsbefehl unseres Herrn, damit die Letzten noch gerettet werden und die Vollzahl erreicht wird, damit sich alles erfüllt für die Heimholung und Entrückung der Gemeinde. Wohl allen Gotteskindern, die sich an der großen Rettungsaktion beteiligen und durch die Gnade Gottes Seelen gewinnen und Garben sammeln für den großen Tag der Herrlichkeit. Siebtens, sie wurden als Sieger und Überwinder gekrönt. Die Sieger und Überwinder sind am Ziel. Sie haben alles eingesetzt, um alles zu erreichen. Die Krone des ewigen Lebens ist allen verheißen, die bekehrt und wiedergeboren sind und die dem Herrn Jesus auch die Treue halten bis in den Tod. Nicht der Anfang, sondern das Ende wird gekrönt. Viele haben schon einen guten Anfang gemacht und am Ende haben sie den Glauben aufgegeben und sind zurückgefallen in die Welt und Sünde. Der Apostel Paulus schreibt in 1. Timotheus 5, Vers 15, denn es sind schon etliche umgewandelt dem Satan nach. Und in 2. Timotheus 4, Vers 10 schreibt er, denn Demas hat mich verlassen und diese Welt liebgewonnen. Das Neue Testament ist voll von Warnungen, dass der Gläubige alles verlieren kann, wenn er mit der Welt und Sünde spielt. Der Herr Jesus bezeugt es in Offenbarung 3, Vers 5, wer überwindet, der soll mit weißen Kleidern angetan werden und ich werde seinen Namen nicht austilgen aus dem Buch des Lebens und ich will seinen Namen bekennen vor meinem Vater und vor seinen Engeln. Es geht um die Überwindung im täglichen Leben. Überwindung in den Anfechtungen und Verlockungen der Welt und Sünde und auch Überwindung gegenüber allen Verführungen. Alle sieben Gemeinden in den Sendschreiben werden ermahnt und ermutigt, damit sie überwinden und die Krone des Lebens erlangen. Der Apostel Paulus schreibt an seinen geistlichen Sohn in 2. Timotheus 2, Vers 5 und 10, und so jemand auch kämpft, wird er doch nicht gekrönt. Er kämpfe den Recht. Darum erdulde ich alles um der Auserwählten willen, auf dass auch sie die Seligkeit erlangen in Christo Jesu mit ewiger Herrlichkeit. Die Gotteskinder sind versiegelt mit dem Heiligen Geist und der Geist wirkt in ihnen die Umgestaltung in das Ebenbild des Sohnes Gottes und führt sie himmelwärts, damit sie etwas werden zum Lob seiner herrlichen Gnade. Gott wird seine Kinder herrlich krönen mit dem Kleid der Gerechtigkeit und Siegespalmen in ihren Händen. Kinder Gottes haben im Himmel Wohn-, Bürger- und Heimatrecht. Der Herr Jesus sagt in Johannes 14, Vers 2 und 3, in meines Vaters Hause sind viele Wohnungen. Wenn's nicht so wäre, so wollte ich zu euch sagen, ich gehe hin, euch die Stätte zu bereiten. Und wenn ich hingehe, euch die Stätte zu bereiten, so will ich wiederkommen und euch zu mir nehmen, auf dass ihr seid, wo ich bin. Der treue Heiland hat es uns in seiner Liebe hinterlassen und in vielen Aussagen bestätigt, wie er die bluterkaufte Gemeinde zu sich in den Himmel holen will. Er hat den Vater in Johannes 17, Vers 24 angefleht und gesagt, Vater, ich will, dass wo ich bin, auch die bei mir seien, die du mir gegeben hast, dass sie meine Herrlichkeit sehen, die du mir gegeben hast, denn du hast mich geliebt, ehe denn die Welt gegründet ward. In Johannes 12, Vers 26 und 32 bezeugt er, wo ich bin, da soll mein Diener auch sein. Und wer mir dienen wird, den wird mein Vater ehren. Und ich, wenn ich erhöht werde von der Erde, so will ich sie alle zu mir ziehen. Besonderen Trost gab er seinen Jüngern in Johannes 16, Vers 22, wo er sagte, ich will euch wiedersehen und euer Herz soll sich freuen und eure Freude soll niemand von euch nehmen. Wir sehen, es ist alles bereit für die erlöste Schar, die hier auf Erden dem Lamme nachfolgt. Besonders sollte sich jedes wiedergeborene Gotteskind freuen, was für uns in Offenbarung 19, Vers 7 bis 9 geschrieben steht. Lasset uns freuen und fröhlich sein und ihm die Ehre geben, denn die Hochzeit des Lammes ist gekommen und sein Weib hat sich bereitet. Und es ward ihr gegeben, sich anzutun mit reiner und schöner Leinwand. Die köstliche Leinwand aber ist die Gerechtigkeit der Heiligen. Und er sprach zu mir, schreibe, selig sind, die zum Hochzeitsmahl des Lammes berufen sind. Und er sprach zu mir, dies sind wahrhaftige Worte Gottes. Großes und Herrliches wartet auf alle, die im Lebensbuch des Lammes geschrieben stehen. Wir wünschen allen Hörern, und dafür beten wir auch, dass doch alle diese Herrlichkeit erlangen und dass wir gemeinsam beim Herrn Jesus sind von Ewigkeit zu Ewigkeit. Lieber Hörer, weihe dich dem Sohne Gottes und er führt dich in den Himmel hinein. Tue es jetzt, die Zeit eilt. Wir beten. Herr Jesus Christus, unser treuer Gott und Heiland, wir beten dich an zu Rechten Gottes des Vaters und danken dir für jedes Glied in deiner Leibesgemeinde. Es ist die Gemeinde, die du mit deinem teuren und heiligen Blut erlöst und erkauft hast aus der Welt und Sünde. Du hast sie zu Erben Gottes gemacht. Es ist dein heiliger Wille. Du wirst die Gemeinde heimholen in den Himmel. Sie soll deine Herrlichkeit sehen und sie soll in ewiger Gemeinschaft mit dir leben. Es ist die Sieges- und Überwinderschar, die du in das Buch des Lebens eingeschrieben hast und die wir jetzt schon schauen dürfen vor deinem Thron. Segne alle, die deine Erscheinung lieb haben, führe uns alle dem ewigen und herrlichen Ziel entgegen und stelle uns vor deinen ewigen, herrlichen Thron. Amen. Lieber Hörer, Gott segne dich in besonderer Weise, wenn du diese Predigt gehört und zu Herzen genommen hast. Wir wollen gemeinsam dieser Schar nachwandeln und dann werden wir auch in Ewigkeit im Himmel sein.